Und man muss auch sagen, der EU ist es dann eigentlich auch egal, ob überhaupt kommuniziert wird über Nachhaltigkeit. Das ist schon auch eine Gefahr. Also denen ist wichtiger, oder der EU ist es wichtiger, kein Greenwashing mehr zu betreiben, als zu kommunizieren. Und deswegen ist natürlich jetzt für die Brands es wichtig, dass sie korrekt kommunizieren, weil meine Meinung dazu ist, dass trotzdem weiter kommuniziert werden muss. Denn es ist auch sonst, finde ich, dem Konsumenten gegenüber nicht besonders fair, plötzlich gar nichts mehr zu sagen.
Made in Green. Der Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Ihr wisst es, an dieser Stelle besprechen wir einmal im Monat Themen rund um das Thema Sustainability. Vor welchen Herausforderungen steht die Branche in Zeiten des Wandels, der Transformation? Was gibt es Aktuelles zu berichten? Und was hat sich verändert? Also lauscht auch mal gern rein in die älteren Folgen. Die findet ihr auf dem Podcast-Kanal von SAZ Sport. Am besten erreicht ihr den Podcast über Spotify und Apple Podcast. Am besten gleich den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Und was mich persönlich interessiert, ist auch mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Also nicht nur auf Produktionsarten, für den Verkauf, bei Materialien und so zu schauen, sondern auch auf andere Themen, die mit der Transformation einhergehen. Von daher passt mein heutiger Gast wunderbar. Es wird um das Thema Kommunikation gehen. Green Room Voice setzt sich nämlich genau mit dieser Thematik auseinander. Kommunikation rund um Nachhaltigkeit und Transformation. 2012 wurde die Agentur gegründet und ich spreche heute mit einer der Mitgründerinnen. Es ist Sira Riedel. Sie kommt unter anderem aus dem Boardsport, ist aber in der Branche auch sehr gut bekannt und vernetzt mittlerweile. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host und sage Hallo an die französische Atlantikküste. Bonjour, Sira.
Bonjour, Ralf.
Hallo, schön, dass du da bist und die Zeit gefunden hast, dass wir uns ein bisschen austauschen können.
Ja, freut mich sehr, in deinem Podcast zu sein, Ralf. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, genau. Wie ist denn so, nimm uns mal ein bisschen mit in den Urlaub, ganz kurz. Atlantikküste kenne ich selber auch ganz gut. Ich bin tatsächlich auch regelmäßig da, ab und an zum Surfen, aber einfach auch, um die Wellen zu genießen. Für mich ist der Ort tatsächlich auch ein bisschen magisch. Wie ist denn gerade die Stimmung und das Wetter vor Ort?
Ah ja, also magisch finde ich sie eben auch. Deswegen bin ich sehr gerne hier. Und das Wetter ist sehr wechselhaft. Dieses Jahr hatten wir wirklich sehr, sehr viel Regen, was eigentlich ganz gut tut, weil es waren ja auch die letzten Jahre sehr trocken. Und dadurch, dass viele Wälder sind und man hat das ja mitgekriegt vor 2 Jahren, die großen Waldbrände, die gar nicht so weit weg waren von hier. Da sind wir doch sehr froh, dass sich die ganzen Wasserspeicher wieder aufgefüllt haben. Mhm. Aber ja, es war ein sehr unruhiger Start ins Jahr mit sehr, sehr, sehr großem Swell, was für mich natürlich jetzt nicht so super ist. Deswegen war es für mich dieses Jahr noch nicht so, dass, also wie gesagt, ich hatte noch nicht die Surf-Sessions, die ich sonst immer bisher an diesem Zeitpunkt des Jahres schon habe. Ja, und heute ist es ehrlich gesagt sehr gut. Also jetzt gerade.
Wunderbar. Vielleicht muss ich doch nochmal spontan an die Atlantikküste fahren, genau. Aber das ganze Wetter und der Swell, und das passt auch ein bisschen zu der Thematik, denn es ist auch alles ganz, ganz wild in dem Gewässer, in dem wir uns momentan bewegen. Ich habe es ja gerade eingangs schon gesagt, 2012 habt ihr die Agentur gegründet, Green Room Voice. Was war damals, das ist ja weit vor der Zeit gewesen, bevor das Thema sehr, sehr populär wurde, denn der Grund, diese Agentur in Richtung Nachhaltigkeit und Kommunikation zu gründen?
Ja, also wenn ich jetzt mal wirklich vom Anfang anfange, ich bin ja auch Journalistin, so wie du, und ich komme aus dem Boardsport. Ich war ganz lange mit Snowboard-Magazinen verbandelt. Das hat schon ganz, ganz früh angefangen, in den 90er Jahren. Und dann war ich sehr lange bei Seven Sky in der Schweiz. Und wir hatten eben aus dieser Perspektive sehr viel mit Marketing zu tun. Und es wurde immer wichtiger, das Thema. So 2000, wenn du dich erinnerst, 2007, 2008, plötzlich stand überall Doppelseitenanzeigen, PET recycelte Snowboardjacken und alles Mögliche. Und das hat mich total fasziniert. Ich dachte, ach, wie toll, endlich irgendwie, weil mein Herz schlug immer schon für die Umwelt und für Nachhaltigkeit. Ich meine, ich bin in den 70er Jahren geboren, wir sind damit groß geworden. Wir hatten immer schon in der Beziehung ein Bewusstsein aufgebaut. Und ich fand das total super. Aber dann fand ich eben auch, dass die Kommunikation schon sehr, sehr Freestyle war. Also und dass man sich da nicht so richtig was drunter vorstellen konnte. Und dann habe ich angefangen, wirklich zu recherchieren und hatte damals auch schon so einen Fragebogen entworfen, so den ersten. Und habe eben hauptsächlich die Boardsport-Brands abgeklappert und da mal wirklich nachgebohrt und mich dann eben damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Und dann auch schnell festgestellt, dass da so viel nicht dahinter ist. Und dann war das zu der Zeit ja so, dass wir dieses Showcase schon angefangen haben mit der ISPO. Mhm. Das war ja das erste schon 2010, hat mir mit Seven Sky damals eben gesagt, komm, wir bringen jetzt mal die Brands, die da in der Beziehung kommunizieren, zusammen und stellen das auf der ISPO aus. Und das war der Start eigentlich von dieser ganzen Sache. Und dann 2012 kam zum Glück Anna dazu und Anna hat einen Hintergrund im Engineering, Textilingenieurin und hat auch einen Nachhaltigkeitshintergrund. Und mit ihr habe ich dann zusammen eine Agentur gegründet, die sich eben genau damit auseinandersetzt, wie kommuniziert man Nachhaltigkeit korrekt. Mit einem Level Playing Field, mit einem wirklichen Hintergrundverständnis dafür, welche Informationen wohin gehört, weil man, es gibt so viele Labels und es gibt so viel, was kommuniziert werden kann. Aber manche Sachen sind eben auf Brand-Ebene, manche Sachen sind auf Produktebene und manche Sachen sind auf noch einer übergeordneteren Ebene im Verhältnis zu anderen. Also diese Commitment-Fragen im Prinzip, die auch mit dem größeren Ganzen zu tun haben. Und so haben wir angefangen, das mal zu sortieren. Das war eigentlich so der Start von Green & Voice. Und das war ja auch, damals hatten wir ja auch den Award betreut bei der ISPO. Das hatte auch ganz viel damit zu tun, weil da mussten wir ja auch herausfinden, wer hier eigentlich wie Nachhaltigkeit betreibt. Also es ging hauptsächlich um den Nachhaltigkeits-Award, nicht um das, was sonst noch, ne, ausgelobt wird, wie Performance und so. Mhm. Genau, so fing das alles an.
Okay, ganz kurzer Einwurf von meiner Seite. Mit Anna ist Anna Rodewald gemeint, irgendwie für die Leute, die jetzt euch noch nicht so genau kennen. Aber dann ist das ja immer größer geworden. Also ihr seid ja beständig dabei. Das heißt, euch gibt es mittlerweile seit 12 Jahren. Die Thematik ist ja nicht minder wichtig geworden. Also bekommt ihr denn verstärkt Anfragen, dass man hilft bei der Kommunikation? Weil ich stelle mir vor, richtig zu kommunizieren in der heutigen Zeit ist ja ein essentielles Tool, um nach außen auch eine richtige Wirkung zu haben, oder?
Das ist es wirklich, ja. Und ja, es stehen natürlich sehr viele Fragen im Raum, die wir zum Teil auch beantworten können. Das, was wir aber machen, und das ist, glaube ich, jetzt auch wichtig an dieser Stelle zu sagen, wir sind ja Content Creator. Also wir sind keine klassische Kommunikations- oder PR-Agentur, sondern wir machen Content. Das heißt, wir machen diese Showcases auf den Messen. Wir machen auch Podcasts, wie zum Beispiel Neue Horizonte von Globetrotter als Redaktion. Und das sind so unsere, das ist da, wo wir uns aufhalten und das ist unser Themenfeld. Also diese Showcases mit Good und Best Practice auf zum Beispiel der Outdoor bei ISPO, der ISPO und auch auf den Performance Days zu gestalten. Und in diesem Sinne, natürlich betreuen wir auch Kunden, die Unterstützung in der Kommunikation brauchen, aber wir sehen uns in erster Linie wirklich als Content Creator.
Mhm. Trotzdem nochmal die Frage, wo liegt denn im Moment die größte Herausforderung, richtig zu kommunizieren, auch wenn du es vielleicht mal von außen betrachtest, weil man kommt ja auch ganz, ganz schnell in so ein Greenwashing-Gewässer rein. Wie kann man das vermeiden? Wie wichtig ist Transparenz zum Beispiel an der Stelle und wie weit kann man überhaupt gehen mit Kommunikation? Was darf man erzählen? Was sollte man auf gar keinen Fall erzählen? Vielleicht kannst du so ein paar Tipps mit natürlich an die Hand geben.
Ja, das ist genau. Also wir haben ja immer bemerkt, dass dieses ganze Greenwashing-Thema ja ganz oft unintentional war. Also es war ja auch wirklich so, dass diese Diskrepanz zwischen jemandem, der was von Nachhaltigkeit versteht und jemand, der was von Kommunikation versteht, einfach zu groß war. Das heißt, Nachhaltigkeitsspezialisten können nicht wirklich kommunizieren und also nicht alle, manche sicher. Und genau das Gleiche gilt für Kommunikationsexperten, die vielleicht Nachhaltigkeit nicht so in dem Detail verstehen. Und daraus entstand dann eben dieses wahnsinnige Greenwashing, das wir alle erlebt haben, wo keiner mehr wusste, was hier eigentlich gemeint ist, wo Begrifflichkeiten durcheinander gepurzelt sind und wo es vor allen Dingen einfach zu vage war. Und dann hat man ja auch von der EU aus eine Studie gemacht und hat festgestellt, oh je, hier gibt es 450 Labels, die Sustainability claimen. Keiner weiß genau, was das eigentlich bedeutet und wie sicher die eigentlich sind und wie verifiziert die eigentlich sind. Also hat die EU eingegriffen und hat diese Empowering Consumer Directive auf die Beine gestellt, mit dem Ziel, Greenwashing im Prinzip völlig auszulöschen. Mhm. Und man muss auch sagen, der EU ist es dann eigentlich auch egal, ob überhaupt kommuniziert wird über Nachhaltigkeit. Das ist schon auch eine Gefahr. Also denen ist wichtiger, oder der EU ist es wichtiger, kein Greenwashing mehr zu betreiben, als zu kommunizieren. Und deswegen ist natürlich jetzt für die Brands es wichtig, dass sie korrekt kommunizieren, weil meine Meinung dazu ist, dass trotzdem weiter kommuniziert werden muss. Denn es ist auch sonst, finde ich, dem Konsumenten gegenüber nicht besonders fair, plötzlich gar nichts mehr zu sagen. Mhm. Aber hier an dieser Stelle sei zu bemerken, dass es sehr wichtig ist, anerkannte wissenschaftliche Methoden zu verwenden. Also immer mit Baseline und einem Ziel und wo man sich genau befindet. Man kann nicht sagen, made with more sustainable processes oder sowas. Also das geht nicht. Man muss eben genau sagen, wie viel, wovon und wo geht die Reise hin. Und auch die Terminologie muss hier korrekt verwendet werden, was ja ganz oft eben durcheinander gekommen ist. Und was uns auch immer besonders wichtig ist, der Rahmen und der Kontext muss einfach stimmen. Also das sind so jetzt die großen, groben Linien, an denen man sich langhangeln kann. Und das sieht man ja jetzt auch immer mehr. Ich meine, VD ist da immer ein tolles Beispiel. Die machen das ja immer alles sehr, sehr korrekt und sehr, sehr gut. Das ist echt so ein Best Practice. Und es gibt auch immer noch viel, die ist noch nicht wirklich so, sage ich mal. Mhm. Aber das noch ist es ja nicht. Also das muss jetzt passieren. Ne? Das kommt jetzt. So. Bisher ging ja noch alles.
Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Habt ihr schon mal über ein Abonnement der SRZ Sport nachgedacht? Hier gibt es verschiedenste Varianten. Angefangen beim Monatsabo Digital Plus, über das Jahresabo Digital Plus. Beide Digitalangebote beinhalten die aktuellen Ausgaben von SRZ Sport oder Sports Fashion als E-Paper und einen Zugang zum Online-Archiv. Dann gibt es noch das Jahresabo Premium Plus Paket. Zusätzlich zu den digitalen Inhalten bekommt ihr alle Printausgaben von SRZ Sport in den Briefkasten geliefert. Für Unternehmen, bei denen gleich mehrere Kolleginnen das Angebot von SRZ Sport nutzen möchten, erstellen wir euch ein individuelles, maßgeschneidertes Angebot. Optional natürlich auch mit den Printmagazinen kombinierbar. Schaut doch mal vorbei auf srzsport.de/abonnement und lasst euch euer individuelles Angebot erstellen. Und nun zurück zum Interview.
Jetzt hat die EU ja trotzdem auch an der Stelle, du hast es auch gerade schon gesagt, es gibt auch im Rahmen des EU Green Deals ja ganz, ganz viele Regularien, die auf den Weg gebracht worden sind. Bekommen das ja auch in den Gesprächen mit Geschäftsführern oder auch Designern in diesem Podcast mit, dass, wo die täglichen, alltäglichen Herausforderungen liegen. Das sind ja einige tatsächlich auch in der Umsetzung für die Hersteller. Hast du denn den Eindruck, dass die Hersteller wirklich auch wissen, was tatsächlich gerade der Stand ist, was Begrifflichkeiten betrifft? Also du hast es zwar gerade schon gesagt, also dass bestimmte Sachen noch falsch verwendet werden, aber wie kann man denen helfen? Wie kann man ihnen helfen, an der Stelle wirklich die richtigen Vokabeln auch zu verwenden?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich kenne wirklich, also ich habe wirklich schon alles gesehen. Ich habe wirklich schon wirklich große Unternehmen gesehen, die das super machen, die das schon sowas von auf dem Schirm haben und die das wirklich richtig, also für die jetzt dieser ganze Green Deal jetzt auch kein Big Deal ist in dem Sinne, dass sie damit gut zurechtkommen, weil sie einfach schon alles sehr, sehr, sehr richtig gemacht haben über lange Zeit. Weil sowas baut man natürlich jetzt auch nicht hoppla hopp über einen kurzen Zeitrahmen auf mit, wie du schon sagst, Transparenz, Traceability und solche Sachen. Es braucht ein bisschen Zeit, diese ganzen Daten irgendwie erstmal zu finden, einzuordnen, zu sortieren, richtig zu verwenden. Und es gibt natürlich auch welche, die sich jetzt davon so ein bisschen wie überraschen lassen, weil sie sagen, oh je, das ist ja alles so viel und wie mache ich das richtig und so. Und das ist so unterschiedlich, dass ich da keine pauschale Antwort geben kann. Aber was ich sagen kann, ist, ich meine, grundsätzlich war die Textilindustrie lange Zeit unterreglementiert. Andere Industrien kennen das mit dieser Reglementation und für die ist das jetzt jedes neue Gesetz irgendwie Teil ihres Arbeitsablaufes. Während in der Textilindustrie war das schon sehr, sehr Open Game. Und was der Unterschied ist jetzt vom Green Deal zu vorher, ist, dass die Reglementarien gab es ja in Deutschland und in der EU natürlich auch, aber nicht unbedingt global. Und dass die Unternehmen jetzt global reglementiert werden, das ist eigentlich so der Game Changer. Weil die ganzen Supply Chains natürlich nicht in Europa sind, sondern eben ja, in Asien zum größten Teil. Und das ist das, was sich hier verändert. Und wie kann man ihnen helfen? Ich meine, im Grunde genommen muss sich jetzt jeder wirklich selber helfen und sehen, wo er die Informationen herbekommt. Die Informationen gibt's. Und es gibt natürlich auch spezialisierte Agenturen für jeden Bereich. Und manche sagen auch one size fits all. Bin ich mir nicht so sicher. Ich denke, man muss sich jetzt schon auf die Spezialisten verlassen für bestimmte Themenbereiche. Und ja, das braucht ein bisschen Budget. Das braucht ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, ich habe auch sehr viele Beispiele, von denen ich sagen kann, für sie ist es keine große Überraschung, es ist keine große Veränderung. Sie haben sich immer schon an die wichtigsten Richtlinien gehalten. In diesem Sinne kommen die auch damit sehr, sehr gut zurecht.
Mhm. Gibt es Grenzen der Transparenz, die man kommunizieren sollte, nicht kann?
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch nicht Ziel der Sache, da so ein Overload zu kreieren. Das Wichtige ist nur, dass die Informationen abrufbar sind, wenn man sie wirklich benötigt. Und dass es klar ist auf den ersten Blick, wie sie einzuordnen sind und wo man sie findet. Das ist wichtig, dass dieser Link nicht fehlt. Man kann natürlich nicht alles, die komplette Transparenz jetzt auf dem Hangtag packen. Aber da ist ja auch die QR-Code-Lösung eine gute. Und eben der Product Passport, der wird ja seines dazu beitragen, dass diese Transparenz jetzt hergestellt wird. Und die Datengaps irgendwie auch geschlossen werden. Weil das größte Problem ist natürlich immer noch, saubere Daten zu haben und einfach die Daten durchgängig zur Verfügung zu haben. Daran wird jetzt eigentlich massiv gearbeitet, sodass man überhaupt weiß, was man da in der Hand hat.
Mhm. Kannst du so ein Beispiel aus der Praxis geben, was dir besonders gut gefällt an Kommunikation, die auch beim Konsumenten ankommt?
Ah, die auch beim Konsumenten ankommt, kann ich jetzt so nicht, weiß ich jetzt nicht. Hatte eben schon VD genannt, weil ich dachte, die finde, die machen das einfach jetzt mal sehr gut. Und sind da auch jetzt einfach mal wieder die Ersten, die das wirklich auch so konsequent durchziehen. Das sind aber nicht die Einzigen. Also ich finde zum Beispiel auch Houdini immer sehr ansprechend in ihrer Kommunikation. Aber hauptsächlich in ihrer, weil die Houdini, finde ich, macht es einfach sehr, sehr gut im Sinne von der Attraktivität der Kommunikation. Und das, was im Hintergrund steht, ist auch sehr sauber. Das finde ich auch immer ein sehr, sehr schönes Beispiel.
Wenn wir jetzt über Content sprechen, so, was ist denn dann für dich guter Content inhaltlich gesehen? Was muss denn dieser Content enthalten? Eine gute Storyline oder einfach nur faktenbasiert?
Kommt immer darauf an, wo, was, warum, wer. Also weißt du, wo finde ich die Information? Ist sie am Produkt? Ist sie auf Brand-Ebene? Ist sie auf einer Website? Ist sie auf einem Showcase? Das ist alles ein ganz, ganz großer Unterschied. Also in diesem Sinne gibt es da auch wieder keine pauschale Antwort. Aber wichtig ist eben einfach die Ehrlichkeit dahinter. Und Ehrlichkeit meine ich jetzt nicht so im Sinne von dieser Ehrlichkeit und ja, wir wissen noch nicht so richtig, wir befinden uns auf dem Weg, das haben wir auch schon ein bisschen zu oft gehört. Ehrlichkeit ist wirklich dann Ehrlichkeit in den Fakten. Also wie viel Prozent hier ist hier Ecologic, also Biocotton drin? Also wenn ich jetzt draufschreibe Biocotton, dann möchte ich auch die Prozente haben. Und wenn es nur 3 sind, sind es nur 3%. Weißt du wie? Aber die möchte ich dann eben auch haben. Oder zum Beispiel, ach, was mir da einfällt, das ist auch ein gutes Beispiel, ist Raab mit den Material Facts. Das ist ein gutes Beispiel, weil die machen das wirklich gerade, was jetzt am Produkt betrifft, sehr sauber. Da sieht man ganz genau, okay, so und so viel Prozent hiervon, so und so viel Prozent hiervon auf das Produkt gerechnet. Und das ist ein sehr guter Start, was diese saubere Kommunikation betrifft. Aber wie gesagt, wenn es jetzt um Stories geht, das ist dann eine ganz andere Ebene. Das ist ja nicht am Produkt, sondern das ist dann auf Brand-Ebene und da, ja, da sollte man die Stories auch so erzählen, dass sie ehrlich sind.
Okay, jetzt habt ihr auf eurer Seite, das habe ich gerade eben auch nochmal mir angeschaut, ein sogenanntes Transparency-Tool. So, magst du erklären, was das ist und was man eventuell damit anfangen kann, wenn man da drauf geht?
Das Transparency-Tool. Das ist eben noch ein Relikt aus der Zeit, wo wir begonnen haben, eben die Sachen zu sortieren. Also es ist eigentlich ein Pathfinder und ein Sortierer. Wir haben da mit Brands zusammengearbeitet über lange Jahre, eben ihre Informationen zu sortieren. Das heißt, wir haben Interviews geführt, haben die richtig eingeordnet und haben so eine Art Mini-Report dazu erstellt. Das betraf hauptsächlich kleine SMEs, also so wirklich kleine Unternehmen, die jetzt zum Beispiel auch diesen ganzen Regulatorien nicht unterliegen aufgrund ihrer Größe, die aber sich schon darauf vorbereiten möchten und auch schon ungefähr wissen, wo die Reise hingeht und auch schon selber für sich sehen möchten, wo sie stehen. Das muss ich aber jetzt dazu sagen, die Webseite wird jetzt gerade auch geupdatet. Das heißt, dieses Tool tritt ein bisschen in den Hintergrund, eben weil es auch jetzt so viele andere wirklich gute Tools gibt, die eben auch, sage ich mal, nicht so händisch sind wie unseres, weil unseres ist schon wirklich sehr customisiert und eben, wie gesagt, wirklich auf Interviewform basierend. Das heißt, es ist nicht scalable, sage ich an dieser Stelle. Das heißt, wir können das nicht jetzt in dieser Form einfach mal eben so auf 100, 150 Brands ausweiten, sondern das ist wirklich eine Betreuung unserer Seite für Brands, die das mit uns durchgehen möchten, um sich selber erstmal zu analysieren und zu verstehen, wo sind die Prioritäten, wo muss ich arbeiten, wo geht die Reise hin, was ist wichtig für mich, was mache ich schon richtig gut. Und damit haben wir schon einiges an Erfolg gehabt für die sich mit uns da auseinandergesetzt haben. Genau.
Okay, fand ich auf jeden Fall ganz, ganz spannend, mir anzuschauen. Das ist ja vielleicht, auch wenn jetzt gerade alles überarbeitet wird, das ist ja sowieso alles immer in progress.
Das ist ja,
das,
so, ja.
Das ganze Thema bewegt sich fortlaufend weiter. Das ist ja auch wichtig in der Kommunikation, ne? Dass man immer dranbleiben muss, weil sich ja so viel andauernd verändert, oder?
Ja, das sowieso. Aber das ist ja, glaube ich, in jedem Bereich so. Also, und vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo sich ja auch die Sachen exponentiell weiterentwickeln, wenn wir an AI denken. Und da entwickelt sich so schnell so viel weiter, dass jeder, also dass jetzt keiner irgendwie leisten kann, auf seinen Lorbeeren auszuruhen sozusagen. Und wir haben auch nur, also aus der ökologischen Sicht jetzt, wir haben tatsächlich nur eine Generation, diese Kurve jetzt zu kriegen. Das finde ich eben auch nochmal, das schafft auch nochmal in jedem Lebensbereich, in jedem Arbeitsbereich, egal was man macht, ob man Kommunikation oder Nachhaltigkeit macht oder was ganz anderes, schafft das dann doch einen gewissen Call to Action und so eine gewisse, ja, ich finde die Worte nicht, so ein, da ist jetzt schon einfach ein bisschen Druck.
Okay, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Warum? Ich würde gerne mit dir später jetzt im Verlauf des Gesprächs nochmal so Begrifflichkeiten klären. Ich würde aber gerne vorab mit dir besprechen wollen, was muss so ein Mindset eines Unternehmens, eines Unternehmers sein, um Nachhaltigkeit auch in einem Unternehmen fest zu implementieren? So, Stichwort wäre zum Beispiel jetzt hier die Wesentlichkeitsanalyse. Was beinhaltet das und wie bekommt man Nachhaltigkeit tatsächlich komplett in das Unternehmen rein, dass es fest verankert ist?
Auch eine sehr breit gestellte Frage in diesem Sinne, dass du bringst jetzt hier mehrere Ebenen ein bisschen zusammen. Also ein Mindset ist ja ein Mindset. Das ist mal das eine. Und man sieht natürlich an den Unternehmen, die dieses Mindset schon von Haus aus mitbringen, dass Nachhaltigkeit ein essentieller Faktor für Erfolg in der Zukunft ist. Und manche Unternehmen haben das auch wirklich schon begriffen, dass das die einzige Möglichkeit ist, überhaupt noch Business zu haben in den nächsten Jahren, ist der zentrale Punkt Nachhaltigkeit. Das ist bei diesen Unternehmen angekommen und das sieht man an deren Mindset, weil auch von ganz hoher Ebene Nachhaltigkeit integriert wird. Und du siehst es bei anderen, wo das zum Beispiel noch nicht der Fall ist, wo bestimmte C-Level im Prinzip immer noch so ein bisschen abwartet oder einfach auch noch irgendwie bei den Sachen bleibt, die althergebracht sind und die bekannt sind. Nur wird das immer weniger funktionieren in dieser sich verändernden Landschaft, weil einfach wir haben die lineare Wertschöpfungskette so ausgeschöpft und überzogen, dass das nicht mehr funktionieren wird. Also auch die werden letztendlich auf Nachhaltigkeit umsatteln müssen oder eben nicht mehr mitmachen können. Das ist einfach so. Und die Wesentlichkeitsanalyse, da sprichst du über die CSRD, das ist die Reporting Directive, es ist Corporate Sustainable Reporting Directive aus der EU, mit über 900 Actionpunkten, soweit ich mich nicht irre. Und die Wesentlichkeitsanalyse ist dazu da, diese 900 Punkte zu analysieren für sich selber mit einem sauber geführten und dokumentierten Stakeholder-Dialog, um zu sehen, welche Punkte relevant sind für ein Unternehmen. Und dann gibt es da die doppelte Materialität. Ich bin jetzt hier keine absolute Expertin darin, aber die doppelte Materialität wirft eben auch einen Blick auf die Impacts, die man auswirkt als Unternehmen, nicht nur die man hat an den Standorten. Und das ist natürlich jetzt in erster Linie mal für viele Leute, sag ich mal, ein Bürokratiemonster. Aber was man nicht außer Acht lassen darf, ist auch eine wahnsinnige Chance, wirklich einen sauberen Blick auf sein eigenes Schaffen zu haben. Und auch zu sehen, wo man wirklich Sachen verbessern kann. Im Sinne der Wirtschaft, im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne der sozialen Stellschrauben, im Sinne von einem ganzen holistischen Bild. Und da müssen wir hin, sonst haben wir einfach keine Lebensgrundlage mehr. Das ist Fakt. Da steht dem, also deswegen jeder, der jetzt irgendwie Verantwortung trägt in dieser Hinsicht, ich finde mal, die Verantwortung hat man ja sowieso. Ob man sie jetzt bewusst wahrnimmt oder ignoriert. Aber haben tut man sie. Und jeder, der Verantwortung hat, hat in dem Sinne ja auch Auswirkungskraft und hat in dem Sinne auch die Macht, was zu verändern. Und in diesem Sinne hilft natürlich die Wesentlichkeitsanalyse, ehrlich hinzuschauen und zu sagen, ah ja, da habe ich eine Auswirkung, okay, wie mache ich es denn besser? Muss ich da einen Filter einbauen? Muss ich da vielleicht die Löhne anpassen? Muss ich da dies und muss ich da das machen? Und das ist einfach eine wahnsinnige Chance für uns alle. Also ich sehe das als sehr, sehr positiv. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, Frage beantwortet.
Auf jeden Fall. Und du hast es auch schön auseinanderdividiert, gerade weil sich ja auch manche Begrifflichkeiten immer wieder gerne mal vermischen. So ist es ja auch wichtig, an der Stelle die Sachen ordentlich voneinander zu trennen, damit man den Inhalt richtig versteht. Danke dafür auch auf jeden Fall. Das hast du es gerade auch schon gesagt. Mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, dass, wenn man nicht nachhaltig wirtschaftet, mit allem, was es umfasst, auch soziale Aspekte, man zukünftig keine Chance mehr haben wird, so. Warum ist das so?
Auch eine sehr komplexe Frage. Es ist einfach so, seit der Industrialisierung bewegen wir uns in einer linearen Wertschöpfungskette. Das heißt, Leistung wird meistens im asiatischen Raum erbracht, eben unterreglementiert, wie wir eben festgestellt haben, was ja der Green Deal ändern will. Und in diesem Sinne erklären sich auch die niedrigen Preise, weil wenn ich natürlich Wasser verschmutzen kann und Leute billig bezahlen kann, dann kann ich natürlich ein billiges Produkt auch dann an einem Markt verkaufen wie Europa. Das ist eine lineare Wertschöpfungskette. Und die Wertschöpfungskette, die haben wir einfach überspannt. Das heißt, wir haben so viele wissenschaftliche Beweise dafür, dass wir uns an den Punkt nähern, in dem wir Gefahr laufen, die Kipppunkte zu überschreiten. Das heißt, wir haben Ökosysteme ausgebeutet, wir haben die Atmosphäre angereichert, wir haben, in diesem Sinne bringt mich das zu den planetaren Grenzen, weil anders kann ich es jetzt nicht erklären. Also es gibt 9 planetare Grenzen, die identifiziert wurden über, ich glaube, eine 10 Jahre Arbeit von dem Stockholm Resilience Center mit Johan Rockström, den man ja sehr gut kennt, als Klimawissenschaftler an der Spitze. Und diese 9 planetaren Grenzen, davon sind 2 der Eintrag von Schadstoffen und Chemikalien. 4 davon sind die natürlichen Grenzen, wie die ganzen Grenzen der biologischen Vielfalt, um es jetzt kurz zu machen. Und die 3 großen, der Ozean, die Stratosphäre und das Klima. Und wir haben eben, wie gesagt, diese wissenschaftlichen Beweise, dass wir uns den Kipppunkten nähern. Und wenn die Kipppunkte einmal überschritten sind, dann reguliert sich das System nicht mehr. Das heißt, im Moment haben wir noch einen Planet, der sich kühlt von alleine. Wenn diese Kipppunkte zum Teil überschritten werden, also es kommt darauf an, natürlich jetzt welche und wie, dann wird der Planet sich nicht mehr selber kühlen können zum Beispiel, sondern wird sich selber noch weiter anheizen. Und wir haben also durch diese lineare Wertschöpfungskette haben wir den Widerstandsfähigkeit des Systems und all die Unterstützung, die es uns Menschen bietet, also einfach zu sehr gesättigt und auch unterminiert. Und in dem Sinne sind die planetaren Grenzen natürlich irgendwie auch ein Risikomanagement. Aber, und das ist der schöne Teil daran, die sind auch ein Wegweiser für die Zukunft. Das heißt, für die Grenzen, innerhalb der wir uns bewegen müssen, das sieht man an diesen planetaren Grenzen, wie das aussehen muss, um eine florierende und gerechte Zukunft zu schaffen für die Menschen. Ja, und 6 dieser 9 Grenzen haben wir schon überschritten zu diesem Zeitpunkt. Und diese Auswirkungen bekommen wir immer mehr zu spüren. Und aus diesem Grund erklärt sich das, was du eben gefragt hast. Das heißt, wie soll eine lineare Wertschöpfungskette auf einem runden, geschlossenen System funktionieren? Das funktioniert so lange, bis man eben die Ressourcen ausgenutzt hat. Und es hat uns ja sehr viel Erfolg beschert. Ich meine, wenn wir uns mal betrachten, wie haben wir uns entwickelt als Menschheit eben nach den 2 Weltkriegen im Grunde, wie viel Komfort wir uns, wie viel Gesundheit, wie viel all diese Dinge uns diese lineare Wirtschaftungsweise gebracht hat. Natürlich kann man das als sehr erfolgreich betrachten unter diesem Gesichtspunkt, aber der Erfolg hat eben ein Ablaufdatum und das haben wir ganz klar erreicht bis überschritten, weil wenn ich mich recht entsinne, der Earth Overshoot Day ist ja jetzt schon im Mai. Das heißt, ab Mai wirtschaften wir auf die Kosten zukünftiger Generationen. Und so zukünftig sind die nicht, das will ich auch nochmal gesagt haben. Wenn man sagt zukünftige Generation, denkt man vielleicht, ja, dann mal die Ur-Ur-Ur-Enkel. Nee, das betrifft schon uns selber direkt, weil wir haben, wie gesagt, nur eine Generation. Jetzt diese planetaren Grenzen wieder da rein zurückzufinden, sozusagen. Also wir können uns das nicht leisten, weiterhin. Übrigens zu dem Thema, ich habe gestern eine total strange E-Mail gekriegt, das möchte ich jetzt hier mal sagen, weil das hat mich total aus der Fassung gebracht. Ich wurde angeschrieben, ich bin auf irgendeinem Verteiler gelandet für Privatjets. Keine Ahnung, wie ich da gelandet bin.
Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren, Sira.
Ja, das würde mich wirklich interessieren. Und da habe ich zurückgeschrieben, aber sind Sie sich eigentlich bewusst? Wir sind eine Environmental Agency. Sie können mich doch, also ich war sowas von sauer. Und dann habe ich den wirklich nicht eine böse E-Mail, weil so bin ich einfach nicht. Ich bin da sehr neutral, aber ich habe denen mal ein paar Fakten um die Ohren gehauen und sie gebeten, doch vielleicht ihren Career Path nochmal zu überdenken. Aber nur so viel dazu. Also es gibt bestimmte Emissionen. Wir können uns einfach keine Emissionen, die können wir uns einfach nicht mehr erlauben. Wir müssen jetzt die Emissionen, die wir uns noch leisten können, wirklich da auch nutzen, wo wir sie wirklich brauchen. Mhm. Also das ist wirklich so ein Punkt. Wir können nicht mehr zum Eis essen irgendwie für ein Wochenende, weiß ich was. nach Sevilla fliegen oder sowas. Also das finde ich einfach, und das ist jetzt kein Zeigefinger oder ist jetzt auch keine so ihr, weißt du, so verschwendere Generation und sowas, sondern es ist einfach Logik. Mhm. Da muss man jetzt einfach mal hinschauen müssen, können, dürfen, sozusagen.
Trotzdem ist ja in der Gesellschaft dann dazu auch immer ein Thema. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Keine Ahnung, wenn ich in Urlaub fliege oder so. Ne? Wie geht man denn mit sowas um? Fliegt man nicht mehr?
Ja, also Fliegen ist schon kritisch, das ist schon so. Da kann man nicht um den heißen Brei reden. Aber ich bin selbst in der Situation, wo ich mir auch manchmal denke, jetzt bin ich 10 Jahre irgendwie wirklich nicht geflogen. Also einmal irgendwie nach Schweden oder zweimal nach Schweden, weil es nicht anders ging für einen Beruf. Und sonst habe ich alles irgendwie anders gemacht. Aber ja, will man seinen Kindern denn jetzt nie irgendwie mal was zeigen, was außerhalb der europäischen Grenzen liegt? Es ist wirklich schwierig. Und das, was mich immer so ein bisschen... Also hier kommt mal eine ganz große Stellschraube. Es gibt natürlich, die, wenn man jetzt den IPCC-Report anschaut, hat der Konsument als Auswirkung, ich glaube, waren es jetzt 25% Verantwortung für die CO2-Emissionen zum Beispiel. Ist ja schon eine ganze Menge. Jetzt verteilen sich diese 25% auf, wie viel sind wir? 9 bis 10 Milliarden Menschen? So?
Unter 9 noch.
Ja, noch sind es 9. Genau. Das heißt, da kann natürlich viel schief gehen, sage ich mal. Da kann man nicht erwarten, dass man jetzt innerhalb von einer Generation das Mindset von so vielen Menschen dahin bringt, dass jeder so ein schlechtes Gewissen hat, nicht mehr zu fliegen, dass es auch nicht mehr tut. Also das ist schwierig. Ich bin ein großer Freund von dem Systemdesign, dass man eigentlich ans System geht und sagt, man designt ein System in der Wirtschaft, in Transport, in der Ernährung, im Housing, im Textil, dass man nicht so viel falsch machen kann. Also ich würde mir ja wünschen, dass es Möglichkeiten gibt zu reisen, die eben nicht so viel CO2 in der Atmosphäre zurücklassen. Also das wäre so, natürlich kann ich darauf jetzt auch ewig warten und das ist so ein Abwägen. Also wie gesagt, schlechtes Gewissen haben oder nicht haben, ist genau wie der Verantwortung. Man hat sie sowieso, ob man will oder nicht. Und manche haben ein schlechtes Gewissen, manche nicht. Manche können es wegdrängen, manche nicht. Und das ist zu individuell. Aber grundsätzlich wäre ich dafür, also würde ich mir wünschen, dass jeder seine Lebenszeit jetzt dazu verwendet, so am System rumzudesignen, dass man eben nicht mehr so viel falsch machen kann. Mhm. Und gleichzeitig können wir uns auch nicht erlauben, auch nicht selber am Mindset zu arbeiten. Also wir müssen auf jeder Ebene arbeiten. Wir können nicht irgendwie hoffen, dass es jemand anders für uns macht. Und das ist auch so, wenn man eben diese Klimaforschung enger betrachtet, da macht jedes Zehntel Grad Erwärmung macht einen riesen Unterschied. Das heißt, wir können nicht sagen, ja, sind es jetzt 1,5 oder 1,9 oder vielleicht 2 Grad. So, das ist ein riesen Unterschied für uns hier als Menschen auf der Erde in einem System, das uns noch ernähren soll. Und deswegen jedes Grad, das ich dadurch verhindere oder jedes Milligrad, das ich verhindere durch mein Verhalten, macht einen Unterschied. Also das muss so auch gesagt sein.
Ein anderer Begriff, der auch immer wieder auftaucht, ist Biodiversität. Warum ist diese Biodiversität ein so relevantes Thema in Bezug auf die ökologische Krise?
Das ist ja fast schon ein No-Brainer. Aber ja, also wenn wir vom Klima sprechen, müssen wir natürlich auch von Biodiversität sprechen oder von überhaupt Ökosystemen, weil das ist die, wie man auf Englisch so schön sagt, the other side of the same coin. Also die andere Seite der gleichen Münze. Denn das hängt ja ganz eng miteinander zusammen. Wir haben in den ökologischen Systemen, das sind unsere besten Freunde, CO2 zu speichern. Sollten diese ökologischen Systeme kippen, und das sind die Kipppunkte, von denen wir sprechen, speichern sie eben kein CO2 mehr, sondern lassen CO2 in die Atmosphäre. Ich spreche jetzt von Permafrost und solchen Dingen. Oder auch der Amazonas. Und in diesem Sinne ist natürlich das Safeguarding und die Erhaltung der funktionierenden Ökosysteme, die wir heute haben, die allererste und größte Priorität, die wir haben sollten, wenn wir noch eine Zukunft auf diesem Planeten uns wünschen. Und in diesem Sinne ist es wichtig, Biodiversitätsanalysen auch in die eigene Unternehmensführung jetzt schon zu integrieren. Denn das ist so ein bisschen schwierig für manche Leute, weil sie oder für manche Unternehmen, weil sie sich denken, ja, wie mache ich das denn? Und wo habe ich denn überhaupt Einfluss auf Biodiversität? Und so weiter. Aber jeder hat irgendwo Einfluss auf Biodiversität und kann sich das anschauen. Und da sollten nicht irgendwie die Entschuldigung der schlechten Datenlage darüber im Weg stehen, sondern jeder kann eigentlich jetzt schon was unternehmen. und einfach genau hingucken. Und das Problem, sage ich mal, mit der Biodiversitätskrise, wie wir es lösen, ist nicht so, dass one size fits all, das passt überhaupt nicht, sondern es kommt total drauf an, auf bestimmte Bereiche und wie man da drauf einen Einfluss hat und wer da irgendwie, wo ist meine Supply Chain, arbeite ich mit diesem und jenem Material, und das hat so individuelle Auswirkungen, da muss man einfach genau hinschauen und da muss man auch sehr viel Common Sense irgendwie beweisen und irgendwie sehr viel einfach ganz klar drüber nachdenken.
Sira, ja, okay, dann danke auf jeden Fall auch für das Erklären von essentiellen Begrifflichkeiten, die immer wieder auftauchen, wo man jetzt nochmal so ein bisschen mehr Tiefe hat, die man für sich verwenden kann. Auch ich, keine Ahnung, also man hat auf jeden Fall was, wo man länger drüber nachdenken kann, wie man Sachen verändern kann. Ich würde gerne mit dir über Materialien sprechen, und du hast es eingangs auch schon mal ganz kurz erwähnt, auf der Messe, auf der ISPO, habt ihr auch einen Sustainability Hub, so wird das genannt. Das ist so ein bisschen eine Materialshow, so möchte ich jetzt mal sagen. Was ist im Moment möglich, was gibt es für Materialien? Das macht ihr gemeinsam mit dem Studio NIMA. Erklär doch mal für Leute, die vielleicht diesen Bereich sich noch nie angeschaut haben, was kann man da sehen und wie kommt das so an?
Die Idee vom Sustainability Hub ist wirklich, Sustainability zu zeigen, wo sie heute steht und was die verschiedenen Unternehmen und Organisationen, die wir da auch ausstellen, dazu beitragen. Und wir haben zum einen das Material, also dieses Material Lab, das wird von Studio NIMA gemacht, was du eben angesprochen hast, und zum anderen haben wir diese Posterausstellung. Das heißt, diese Posterausstellung ist für zum Beispiel auch solche Leute wie Textile Exchange. Die arbeiten sehr viel mit Materialien. Das ist aber eine sehr große Organisation, die auch Tools zur Verfügung stellt, zum Beispiel Preferred Materials zu analysieren und sowas. Genau, und das ist diese Art von Information, die findet man eher auf den Postern. Wenn es aber um die eigentlichen Fasern und Materialien geht und die Alternativen, sage ich mal, die es heute eben durch viel Innovation und auch teilweise althergebracht gibt, dann ist natürlich das Material Lab ein absolutes Highlight, und Studio NIMA macht das immer sehr, sehr schön, also wirklich was fürs Auge, wo eben Fasern, Materialien aus verschiedenen anderen alternativen Quellen gezeigt werden und auch die Anwendungsbereiche gezeigt werden. Und da gibt es ein ganzes Spektrum von scalable bis zu nicht scalable. Aber ich glaube, hier an dieser Stelle muss man auch sagen, dass die Summe aller natürlichen Materialien ja doch scalable ist. Es ist halt nicht so, dass man sagen kann, ich nehme jetzt Sonnenblumenkerne für alles, was ich habe, so. Oder Sonnenblumenfasern. Das ist schwierig. Aber es kommt immer wirklich drauf an, was habe ich für einen Use Case von Produkt. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, um es wirklich vielleicht an einem ganz klaren Beispiel gut zu erklären. Wenn ich jetzt einen Kabelbinder habe, ich fand das mal ein super Beispiel, das hatten wir auf dem Sustainability Hub vor einem Jahr oder so, da war eine schwedische Firma mit Kabelbindern aus Papier mit einem Verschluss, der auch biologisch abbaubar war. Das war so ein Composite, der biologisch abbaubar war. Ein Kabelbinder hat die Angewohnheit, sehr schnell in der Umwelt zu landen. Das heißt, da kann man aufpassen, wie man will. Irgendwie landen immer welche irgendwie dann in der Umwelt. Deswegen ist dieses Produkt unheimlich smart, weil es degradiert sich biologisch, wenn es aus Versehen in der Umwelt landet. Was natürlich keinen Sinn macht, ist jetzt ein Kletterseil oder andere sicherheitsrelevante Gegenstände, um auf Teufel komm raus biologisch abbaubar zu gestalten. Denn die landen jetzt mal weniger schnell in der Umwelt. Es sei denn, wir reden jetzt eher von Abrivation. Das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, über den man eigentlich nochmal extra sprechen müsste. Aber sicherheitsrelevante Dinge, da sind einfach andere Prioritäten. Und jetzt habe ich mal so eine ganz, ganz große Klammer aufgemacht. Und alles dazwischen hat verschiedene Anwendungsbereiche, verschiedene Lebensdauern, also programmierte Lebensdauern. Nutzt mir nichts, wenn meine Zahnbürste 5 Jahre hält, zum Beispiel. Aber meine Outdoorjacke, die muss schon was, also ich habe Outdoorjacken, die habe ich schon seit 20 Jahren. Und die halten immer noch und die gehen immer noch. Und da bin ich sehr dankbar. Das heißt, das ist wirklich so ein großer, also je vielfältiger das Produkt ist und jeder Designer, der ein Produkt designt, der setzt sich ja damit auseinander. Der weiß ja, was der Use Case ist für das Produkt, und dazu dann die richtigen Materialien zu finden, das ist eben etwas, wo das Material Lab einem auch die Augen öffnen kann und sagen kann, ach, guck mal, das geht auch so und das geht auch so, und die Farbstoffe, die gehen auch mit Pilzen und die Ausrüstung geht auch mit Algen, und das ist eben total super, wenn man da einfach mal so ein bisschen den Horizont erweitert. Genau. Und die Posterausstellung, die ist eben dafür da, Informationen zu vermitteln, die jetzt nicht direkt mit Materialien zu tun haben, sondern eher mit übergeordneteren Themen oder mit Kommunikation auch. Wir hatten auch die Material Facts zum Beispiel drauf, und wir haben immer wieder Unternehmen oder Organisationen wie MyClimate und sowas bei uns. Und das sind alles so, sag ich mal, Governance-Geschichten oder übergeordnetere Sachen.
Gibt es im Moment so Fasern, alte Fasern, neue Fasern, wo du sagen würdest, okay, schau mal darauf, so, das ist wirklich super spannend. So, ja, so, das ist gerade eine Wiederentdeckung, das ist eine Neuentdeckung, hört immer wieder biobasiert, etc. Was ist so quasi das Top-Notch-Fäserchen, was es im Moment gibt?
Ja, das gibt's so in dem Sinne jetzt, finde ich nicht. Es ist wirklich der Use Case. Also je nachdem, was ich mache. Oder es gibt Top-Notch für einen Schuh und es gibt Top-Notch für eine Socke und es gibt Top-Notch für einen Base-Layer. Weißt du? So, das ist was ganz was anderes. Das heißt, je nachdem, von welchem Produkt wir sprechen, könnte ich dann die Frage auch so beantworten. Aber was ich interessant finde, ist Hanf in dem Sinne, dass sich die politische Voraussetzungen, Rahmenbedingungen haben sich einfach geändert. Lange war Hanf einfach etwas, was gar nicht verwendet werden durfte. Gibt es ja viele Theorien darüber, warum und so, weil es einfach ein unfassbar Performance-Material ist. Also es ist ja wirklich, da kannst du ja fast alles draus machen und wächst schnell nach und hat für den Boden sehr, sehr wunderbare Eigenschaften, baut also wieder im Grunde genommen Boden auf und ist also rundum ein Geschenk des Himmels. Und durch die politischen Rahmenbedingungen, die sich jetzt verändert haben, kommt der Hanf natürlich immer mehr in die Produktdesigns zurück. Und das finde ich eine sehr interessante Bewegung sozusagen. Und da hätte ich ein Augenmerk drauf als Designer, wenn ich jetzt Designer wäre. Genau.
Hast du denn den Eindruck, die Branche hat die Faser schon angenommen?
Das kann ich jetzt so nicht sagen und auch nicht bejahen und nicht beneinen. Das muss man jetzt mal abwarten, auch was passiert. So, das, du weißt ja, diese Entwicklungszyklen sind ja 2 Jahre. Mal schauen. Also mal schauen, was kommt. Da gibt es schon, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, da gab es mal einen Skistock, glaube ich. Mal gucken, was da kommt. Und was auch noch interessant ist, also was vielleicht neuer ist, was noch nicht so, weil Hanf ist ja was ganz alt hergebrachtes, das kennen wir ja schon seit den Urzeiten der Menschheit. Aber was zum Beispiel jetzt neuer ist, sind Ananasfasern. Oder überhaupt, sage ich mal, Fasern aus Abfällen der Landwirtschaft. Dass man Abfälle der Landwirtschaft einfach nicht mehr einfach wegwirft oder verbrennt oder kompostet, sondern dass man daraus nochmal eine Kaskadennutzung herausholt, indem man es nochmal eben verwendet. Es gibt ja viele Fasern, die Kokosnussfasern, Ananasfasern, alles Mögliche, was dann eben so eigentlich nicht mehr genutzt würde, dass es nochmal einen Zyklus bekommt und dann eben wie gesagt, dann irgendwo kompostiert wird. Da muss man eben dann aber vorsichtig sein, dass man es nicht vermischt mit irgendwelchen Chemikalien oder irgendwelchen Sachen, die das dann eben nicht mehr kompostierbar oder biodegradierbar machen. Das wäre dann sehr schade. Weil dann ist es keine wirkliche Kaskadennutzung mehr, sondern dann nehmen wir wieder dem Ökosystem einfach wieder etwas weg, anstatt dass wir es ihm zurückgeben. Und an dieser Stelle ist es wirklich wichtig, da ganzheitlich zu denken und nicht nur in diesen Schritt, also nicht nur so silomäßig Schritt für Schritt zu denken, sondern immer mit dem Ziel, wo geht die Reise hin? In welchen Kreislauf muss ich das wieder einfügen? Ist es der mechanische Kreislauf, wenn jetzt über synthetische Materialien sprechen, oder ist es der biologische Kreislauf? Und dann muss es auf jeden Fall irgendwie ohne Schadstoffe wieder zurückführbar sein. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein absoluter Schlüssel.
Wie sieht es an dieser Stelle denn mit recyceltem Polyester aus?
Naja, wir haben einfach sehr viel Polyester im Umlauf und in diesem Sinne ist natürlich die recycelte Variante sehr viel glücklicher als das Virgin Polyester. Denn das gibt es auch nicht endlos und das wird auch irgendwann zu Ende sein. Und wir wissen, dass der Abbau von Virgin eben mit sich bringt. Und recyceltes Polyester ist in diesem Sinne, was die Menge an Polyester betrifft, die es gibt, einfach eine sehr glückliche Lösung. Aber eben auch nicht für alles, weil das ist eben das. Also man braucht es halt dann wieder, muss es ja im technischen Kreislauf lassen, im synthetischen Kreislauf lassen und eben nicht im biologischen vermischen. Also da muss man eben drauf aufpassen, dass es keinen großen Abrieb gibt oder dass man es nicht da an den Stellen verwendet, wo es Abrieb gibt. Ja, und dass es einfach stabil bleibt und dass man es dann wieder verwenden kann.
Jetzt liest man immer wieder, dass recyceltes Polyester giftig sein soll. Was ist da aus Kommunikationssicht richtig oder falsch?
Also grundsätzlich kann man das nicht sagen. Es kommt immer darauf an, in welchem Prozess es geführt wurde. Also es gibt diesen mechanischen Prozess, da wird es quasi wie zerhäckselt und dann eingeschmolzen und weiterverwendet. Und da können durchaus Altlasten drin sein von Giftstoffen, von schlechten Farbstoffen vorher, von diesem und jenem. Und dann gibt es die Depolymerisierung. Das heißt, in dem Prozess ist es so rein, dass nachher wirklich nur Polyester dabei rauskommt. Ist einfach ein anderer Prozess. Und das ist ja alles klar. Mit allen recycelten Materialien haben wir im Grunde genommen das Thema der Altlasten. Das heißt, je nachdem, wie das Material vorher behandelt wurde, bei Wolle haben wir das auch, bei recycelter Wolle, kann ja mit schlechten Farbstoffen gemacht worden sein vor 25 Jahren. Und dann haben wir die natürlich da noch drin. Also das, die lassen sich nicht einfach wegzaubern. Deswegen ist Recycling natürlich eine super Lösung, weil wir haben einfach so viel Material im Umlauf. Aber es kommt immer darauf an, was haben wir als Ausgangsmaterial und für welchen End-Use ist es wieder gedacht. Denn bei manchen Sachen sind Giftstoffe einfach ein größeres Thema, noch wenn ich es jetzt direkt auf der Haut tragen will zum Beispiel. Ja? Oder irgendwo in der Isolierung verwende, zwischen drei Schichten, irgendwo. Also das ist eben so sehr, sehr spezifisch. Aber ja, also ich würde jetzt nicht sagen, per se recyceltes Polyester ist giftig. Das kann man so überhaupt nicht sagen.
Okay. Sie, jetzt haben wir ganz, ganz viele Sachen angesprochen. Wir könnten noch stundenlang weiterreden und noch viel, viel diversifizierter über die einzelnen Themenbereiche sprechen. Ich würde dich gerne abschließend fragen, ob du so eine Zukunftshoffnung hast, eine Zukunftsvision in Bezug auf die Transformation, in Bezug auf das, was wir Menschen vielleicht verändern können, dass wir hier noch ja gesund und hoffentlich gut auf diesem Planeten leben können.
Ja, also Hoffnung ist immer tricky, weil mit Hoffnung verbindet man ja auch oftmals irgendwie so, dass es außerhalb von, also es ist, ja, wie soll ich sagen, Hoffnung verblendet manchmal auch so ein bisschen. Weißt du, ich kann mich hinsetzen und sagen, ich hoffe jetzt mal, dass alles gut geht. Das ist immer schwierig. Aber andererseits muss ich natürlich auch sagen, ich hoffe, weil es ist schon so, dass ich wirklich hoffe, dass wir diesen inneren Nordstern irgendwie anders ausrichten als Menschheit. Also dieses GDP hat uns nicht weit gebracht. Also es hat uns in diese Lage gebracht, wo wir jetzt sind. Wenn wir immer im Prinzip nur Finanzkennzahlen als unseren Nordstern betrachten, ob wir erfolgreich sind oder nicht, das ist genau die Situation, in die wir uns jetzt manövriert haben. Und aus Recherchen weiß ich, dass politisch gesehen, dass das Bedürfnis nach etwas anderem, wie zum Beispiel jetzt einem Gemeinwohlprodukt oder einem Happiness-Index oder dergleichen, gegeben ist. Da gibt es eine Umfrage vom deutschen, ich weiß nicht genau, welches Abteilung diese Umfrage gemacht hat, aber es kam raus, dass 67% der deutschen Staatsbürger sich etwas anderes wünschen als eben GDP. Sondern eben diese Ausrichtung nach einem anderen Nordstern. Dass es eben nicht mehr nur die Double Bottom Line ist. Und dann, wenn wir das wirklich umsetzen würden, mit politischem Willen dahinter, dann wäre die Möglichkeit gegeben, wirklich sehr viel, sehr schnell zu verändern. Weil dann die Leute, die es richtig machen, belohnt würden und nicht abgestraft, dadurch, dass sie alles internalisieren, was jetzt noch viel externalisiert wird. Und dafür, durch Externalisieren kann man ja unheimlich viel finanziellen Gewinn schaffen, wenn man es nicht internalisiert. Und das ist aber das, was wir brauchen. Und ich meine, die Gesetzgebung geht ja in die Richtung Internalisation, eben durch Wesentlichkeitsanalysen, durch die gerade rausgekommene Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Aber solange das Finanzwesen oder die Ökonomie, und die eigentlich gar keine ist, habe ich mich gerade aufklären lassen von Christian Felber, noch so ist, wie sie ist, da sehe ich so die größte Stellschraube. Und meine Hoffnung ist im Prinzip, dass das jetzt in den nächsten Jahren irgendwie zu dem Punkt kommt, wo alle sagen, okay, jetzt ist mal genug, das hat nicht funktioniert, das wird auch nie wieder funktionieren, hat auch noch nie funktioniert. Wir gehen ja von Finanzkrise zu Finanzkrise und wir müssen es irgendwie immer noch uns wieder antun und immer noch ist es nicht vom Grund auf her, da muss einfach grundsätzlich jetzt was Neues kommen. Und das ist eigentlich so meine, wenn du von Hoffnung sprichst, das ist eigentlich so meine Hoffnung, dass wir das endlich kapieren und uns danach ausrichten. Und es gibt ja auch schon viele Unternehmen, die das machen. Die machen eine Gemeinwohlbilanz. Also man kann das auch auf Unternehmensebene machen. Es ist nicht so, dass man immer auf die Politik warten muss. Aber es wäre natürlich schön, wenn die Politik dementsprechend mitzieht, weil dann hat man auch den Incentive.
Okay. Sira, ich danke dir für deine Denkanstöße und für deine Zeit, die du für unsere Hörer und Hörerinnen gegeben hast. Liebe Leute, danke euch auch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen haben solltet zu dieser Folge, generell Kommentare und Anregungen habt, dann schreibt uns doch einfach an unter redsport@saz.de. Ihr könnt uns auch auf LinkedIn anschreiben über SAZ Sport oder auch über meinen Kanal Ralf Kerkeling, Green Room Voice, und Sira findet ihr natürlich dort auch und beantworten bestimmt auch gerne Fragen zu allen möglichen Themen, was Green Room Voice und die Kommunikation betrifft. Ich sage tschüss. Eine gute Woche. Noch einmal ein Tschüss an dich, liebe Sira. Und wir hören uns an anderer Stelle wieder.
Ja, macht's vielen gut. Dank fürs Gespräch, Ralf.
Jo, Spaß. Ciao. Macht's tschüss. Gut. Ciao.